Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Schön, euch zu sehen. Echt? Lass uns noch kurz zusammen beten, okay? Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du mitten unter uns bist. Und Heiliger Geist, wir wollen dir einfach das Heft in die Hand geben. Wir wollen dich einladen, dich bitten, dass du wirkst. Wir bitten dich, dass du dein Wort bestätigst, dass du dich dazustellst und dass du heute Morgen redest und ermutigst und erbaust und errettest und heilst und befreist, weil das die Dinge sind, die du tust und die vor allem nur du tun kannst. Danke Gott, dass du da bist. Und wir freuen uns jetzt auf dein Wort. Und dein Wort ist wie die Sonne, unglaublich alt. Und unglaublich hell und warm wie vom ersten Tag an. Und wir freuen uns riesig darauf. Bitte rede du durch dein Wort zu uns. Amen. Ich muss euch heute Morgen was gestehen. Ich bin ein bisschen ein Fan, ein bisschen, von Arnold Schwarzenegger. Okay? Irgendjemand, der Arnold Schwarzenegger nicht kennt? Du bist auch Fan, Roland. Sehr gut. Ich habe so, als ich so 14, 15 war, habe ich angefangen, so ein bisschen Sport zu machen, weil mein Papa so ein paar Gewichte zu Hause hatte. Und dann hat der Benny hat mir ein Buch ausgeliehen, Bodybuilding für Männer von Arnold Schwarzenegger. Und das habe ich mir reingezogen und zu der Zeit dann so, das ist auch schön. Ey, das ist 14 Jahre her. Hei. Da gab es noch nicht diese Fitness-Influencer und so. Und es gab halt einfach, so Deutsche gab es eigentlich keine, außer Flavio Simonetti. Und es gab Arnold Schwarzenegger. Und ich habe so ein paar YouTube-Videos von ihm angeguckt, wie er trainiert hat. Und habe Filme mit ihm gesehen. Und jetzt kommen zwei Dinge, die mir fast ein bisschen peinlich sind. In meiner Garage hängt ein Poster von Arnold Schwarzenegger. In mindestens Lebensgröße. Und das Ding hier ist zwar dicker als die Bibel, aber es ist nicht die Bibel. Es ist die Autobiografie von Arnold Schwarzenegger. Ich habe sie gelesen. Okay? Jetzt ist es raus. Ich verstehe zwar nicht, wie man so viel über sich selbst schreiben kann, aber er hat es geschafft. Und wisst ihr, ich weiß dadurch recht viel über ihn. So ein, als junger Mann ist er aus Österreich losgezogen in die Vereinigten Staaten von Amerika, wollte den amerikanischen Traum leben. Und er hat ein Bauunternehmen gegründet, hat sich so selbst irgendwie Geld erwirtschaftet. Er hat ein Immobilienimperium aufgebaut, hat trainiert wie ein Geisteskranker, hat Mr. Olympia mehrfach gewonnen und alle möglichen Conteste. Hollywood, Gouverneur von Kalifornien, wir wissen so grob Bescheid. Und jetzt stell dir vor, morgen ist Montag, ich gehe zum Lidl einkaufen und dann treffe ich Arnold Schwarzenegger dort. Er packt gerade so seine Einkäufe in seinen, keine Ahnung, was für ein Auto er fährt, vielleicht so ein E-Truck, könnte ich mir vorstellen. So ein bisschen Amerika, aber trotzdem irgendwie politisch korrekt. So ein E-Truck. Und dann lädt er so seine Einkäufe ein und dann gehe ich auf ihn zu. Hey Arnie! Hey, schön, dich zu sehen, weil ich meine ja, ihn zu kennen. Ich weiß ja viel über ihn. Wie geht's dir, alte Socke? Und ich springe an ihm hoch, um ihn zu umarmen. Und wahrscheinlich macht er es so ein bisschen professionell. Ja, hey, schön, dich zu sehen und so ein Foto machen. Und dann sage ich, hey Arnold, was machen wir heute? Weil ich kenne ihn ja. Ich kenne ihn ja. Und dann steige ich einfach so auf der Beifahrerseite in seinen E-Truck und setze mich dahin und sage, ey, wo geht's jetzt hin? Wie würde er mit hoher Wahrscheinlichkeit reagieren? Ich glaube, spätestens, wenn ich mich ungefragt in sein Auto setze, würde er mich wahrscheinlich verprügeln und die Polizei rufen. Oder beides gleichzeitig oder hintereinander. Ich weiß zwar viel über ihn, aber kennen tue ich ihn nicht. Weil ich glaube, dass es ein großer Unterschied ist, ob wir viel über jemanden wissen oder ob wir jemanden tatsächlich kennen. Und wenn ich jemanden wirklich kenne, weil ich Zeit mit ihm verbracht habe, weil ich ihm weil ich durch dick und dünn mit ihm gegangen bin, dann kennt die Person mich auch. Und wir predigen heute natürlich nicht über Arnold Schwarzenegger, sondern über Jesus. Und mit Jesus ist aber genauso, du kannst viel von ihm hören. Du kannst die Bibel rauf und runter lesen und rückwärts und vorwärts. Du kannst beten wie ein Weltmeister, du kannst Gottesdienste besuchen, du kannst sogar zum Gebetsabend kommen. Du kannst ihn Herrn nennen, du kannst für ihn arbeiten bis zur Ermüdung, aber die entscheidende Frage ist, kennen wir ihn? Kennen wir ihn wirklich? Matthäus 7, da sagt Jesus, und das ist so eine oft zitierte Bibelstelle und ein echter Hammer, also nicht ein Hammer, weil ich sie gut finde, sondern weil ich sie echt heftig finde, da sagt Jesus, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet? In deinem Namen Dämonen ausgetrieben? In deinem Namen viele Wunder getan? Und jetzt passt auf, dann sagt Jesus, dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Ey, das sind Leute, die viel für Gott getan haben. Und Jesus sagt, ich habe euch nie gekannt. Oder ein zweiter Vers aus Johannes 17. Kevin, du kannst gerne die Folie anschmeißen. Es ist die einzige Folie, die es heute gibt. Johannes 17, 3, das ist ein Auszug aus dem hohen priesterlichen Gebet, das wir ja an Ostern gelesen haben. Da betet Jesus und er sagt, und das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzig wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Jesus zu kennen ist der Schlüssel. Es geht nicht darum, dass du der Weltmeister bist in allen möglichen Bibelquizze oder Hebräisch fließend sprichst, sondern es geht darum, den allmächtigen Gott zu kennen. Und es ist eine natürliche Entwicklung, ein ganz natürlicher Prozess. Wisst ihr, meine Tochter Taya, sie ist einen Dreiviertel und wir kennen uns, okay? Wir sind sehr close miteinander. Gestern Abend haben wir sogar zusammen gebadet, so close sind wir. Und Ines, meine Frau, sie ist 28,5 und wir kennen uns auch, ziemlich gut sogar. Aber die Beziehung zu Taya und die Beziehung zu Ines ist höchst unterschiedlich. So, Taya ist gerade dabei, die Welt zu entdecken und es macht echt Spaß, ihr so alles zu zeigen, mit ihr durch den Garten zu gehen und jetzt geht's los, sie so richtig so zu erziehen und ich lerne erst jetzt zu schätzen, was meine Eltern alles für mich getan haben früher. Ich merke, wie anstrengend es ist, um Kinder zu erziehen. Und wir arbeiten gerade an einem Projekt und das Projekt heißt Schlaf die ganze Nacht in deinem eigenen Bett. Und es ist echt hart. Ein kurzes Zeugnis an dieser Stelle. Wir hatten drei heftige Nächte hinter uns und immer wieder zu ihr rüber. Es ist alles gut, hey, wir sind da, mal in den Arm genommen und du musst in deinem Bett schlafen. Und ich bin nachts 14 Mal aufgewacht und hingegangen und zurück und so drei Nächte hintereinander. Und gestern Abend war ich so. Und ich habe gesagt, Gott, ich muss morgen predigen. Wie soll das funktionieren? Und ich bin zu Taya ins Zimmer gegangen, als sie schon geschlafen hat. Und ich habe ihr geboten, im Namen von Jesus Christus, schlaf durch. Und ich habe mich ins Bett gelegt, das ist wirklich wahr. Und ich bin eingeschlafen in meinem Bett nach ungefähr 14 Sekunden. Und morgens bin ich eine Minute vor meinem Wecker aufgewacht. Um 6.29 Uhr. Und ich drehe mich um. Hey Taya, wo bist du? Habe ich dich überhört? Und ich bin rüber in ihr Zimmer gegangen, um zu überprüfen, ob sie noch atmet. Und sie hat die Nacht durchgeschlafen. Danke, Jesus. Also, ich weiß zwar nicht, ob der Grund dafür ist, dass sie es jetzt gelernt hat oder dass Gott einfach Gnade mit mir gehabt hat und Mitleid. Wir werden es morgen herausfinden. Also, das ist das Projekt, an dem arbeiten wir gerade. Und nächstes Projekt ist so, Taya, räum deine Schuhe in den Schuhschrank. Oder iss Bolognese-Soße nicht mit deinen Händen. Oder wenn du ein Bedürfnis hast, dann müssen die nicht immer jetzt sofort erfüllt werden, sondern du musst lernen, auch mal zu warten und geduldig zu sein. Und wenn wir uns unterhalten, dann sind es nicht die Gespräche, die so den größten Tiefgang mit sich bringen, okay? Das sind jetzt keine philosophisch-geistlich wertvollen Gespräche, wenn ich mich mit meiner Tochter unterhalte. Aber das Entscheidende, um unsere Beziehung zum Wachsen zu bringen, ist, dass wir Zeit zu zweit verbringen. Das ist das Entscheidende. Und zu Ines habe ich eine ganz andere Beziehung, eine innige und intime. Wir teilen unsere Herzensangelegenheiten, wir analysieren gemeinsam, wir haben keine Geheimnisse voreinander. Wir tauschen uns aus, gerade wenn viel los ist, dass wir irgendwie das Leben des anderen nicht verpassen. Wir babbeln auch mal Quatsch zusammen. Und das Entscheidende, um unsere Beziehung zum Wachsen zu bringen, ist, dass wir Zeit zu zweit verbringen. Und ich unterhalte mich mit Taya nicht darüber, was die Sorgen meines Herzens sind. Ich rede mit Taya nicht drüber, so, das sind meine Ideen in Bezug auf Gemeinde und was meinst du dazu und rede da nicht über irgendwelche geistlichen Erkenntnisse mit ihr oder so, aber das wird kommen, weil unsere Beziehung und unser Charakter am Reifen sind. Auf der anderen Seite laufe ich nicht mit Ines spazieren und sage, Ines, das ist ein Baum. Sag mal Baum, Baum. Gut, Ines. Das ist ein Tannenzapfen. Nein, hör auf, den Tannenzapfen zu essen. Man kann keine Tannenzapfen essen. Man kann Tannenzäpfchen trinken, aber das ist was anderes. Das wäre absolut krank. So sind wir nicht unterwegs. Und der Punkt ist der, wir durchlaufen auch im Geistlichen eine Entwicklung. Und wir dürfen in dieser Entwicklung, in der Beziehung zu Gott, dürfen wir nicht stehen bleiben. Wir müssen charakterlich und geistlich reifen. Und wenn du auf dein Leben schaust und die letzten Jahre bist du geistlich und charakterlich stehen geblieben, dann läuft da was unrund. Es ist ungesund. Gott will uns zu einer Reife führen. Gott möchte die Dinge seines Herzens mit uns teilen. Und er teilt Dinge entsprechend unserer Reife. Er möchte uns fordern und fördern. Er möchte uns Dinge anvertrauen. Und deswegen sagt Paulus im Korintherbrief, da schreibt er an eine Gemeinde, wo der Heilige Geist echt richtig krass wirkt. Es ist eine Gemeinde, über die Bibel berichtet. Die Bibel berichtet und ich zeige da drauf. Wir können das mal wegmachen da. Guckt er mich die ganze Zeit so grimmig an. Oh, dreh's lieber um, da ist eine Pistole drauf. Und die Bibel berichtet über diese Gemeinde im Korintherbrief, diese Gemeinde von Korinth, dass da alle Geistesgaben vertreten sind. Da werden Wunder gewirkt und Heilungen und prophetisches Reden und Weisheit. Aber die Leute sind trotzdem geistlich und charakterlich unreif. Und deswegen schreibt Paulus zu ihnen, allerdings konnte ich mit euch, liebe Geschwister, nicht wie mit geistlich reifen Menschen reden. Erinnert euch an Ines und Taya. Ihr habt euch von den Vorstellungen und Wünschen eurer eigenen Natur bestimmen lassen, sodass ihr euch, was euren Glauben an Christus betrifft, wie unmündige Kinder verhalten habt. Milch habe ich euch gegeben, keine feste Nahrung. Denn ihr lasst euch keine feste Nahrung, weil ihr die noch nicht vertragen konntet. Selbst heute könnt ihr sie noch nicht vertragen. Denn ihr lasst euch immer noch von eurer eigenen Natur bestimmen. Oder wird euer Leben etwa vom Geist Gottes regiert, solange noch Rivalität und Streit unter euch herrschen? Beweist ein solches Verhalten nicht viel mehr, dass ihr euch nach dem richtet, was unter den Menschen üblich ist? Der eine sagt, ich bin Anhänger von Paulus, der andere sagt, ich von Apollos. Und jetzt pass auf, so reden Menschen, die Gott nicht kennen. So reden Menschen, die Gott nicht kennen. Es geht darum, Gott zu kennen. Und in dieser Beziehung, in diesem Kennenlernen, möchte Gott, dass wir nicht stehen bleiben, sondern dass wir Fortschritte machen. Er liebt dich so, wie du bist, und zwar so sehr, dass du nicht bleiben musst, wie du bist. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, ich bin davon überzeugt, da ist ein Mehr in der Beziehung zu Gott, in deiner persönlichen Beziehung, egal wie lange du mit ihm unterwegs bist, egal was du erlebt hast. Da ist mehr Tiefgang, da ist mehr Wachstum, da ist gegenseitige Kommunikation, gegenseitiges Zuhören. Gott geht sogar so weit, und das finde ich echt krass, weil er ist der Schöpfer des Universums, Gott geht so weit, dass er sagt, er will mit dir befreundet sein. Er will dir seine Pläne offenbaren. Natürlich ist Gott kein Kumpel, mit dem wir irgendwie flapsig reden. Er ist immer noch der Herr der Herrscharen und wir begegnen ihm mit Respekt und in Ehrfurcht. Aber wir dürfen auch mutig vor seinen Thron kommen, weil wir seine Kinder sind und er Freundschaft mit uns bauen möchte. Jesus sagt in Johannes 15, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Der Unterschied zwischen einem Diener und Freund ist, dass der Herr dem Freund die Angelegenheiten seines Herzens mitteilt. Er gibt ihm einfach nicht nur Befehle, sondern er erklärt, er offenbart, er sagt, was er vorhat. Psalm 25, Vers 14, der Herr zieht die ins Vertrauen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Seinen Bund macht er ihnen bekannt. Seinen Bund, Gott zieht die ins Vertrauen, die in Ehrfurcht vor ihm stehen. Ey, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es so krass. Freundschaft mit dem Allerhöchsten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sehne mich danach, nach Freundschaft mit Jesus. Ich sehne mich danach, ihn kennenzulernen. Ich sehne mich, mit ihm zu reden, wie mit einem Freund. Das sagt Gott über Mose. Mose redete mit Gott von Angesicht zu Angesicht, wie mit einem Freund. Ist vielleicht ein bisschen hochgestochen, so das Gleiche zu wollen wie Mose, aber ich wünsche es mir. Ich will mit Gott reden wie mit einem Freund. Wenn du deine Bibel aufschlägst, Abraham isst mit Gott zu Abend. David wird Mann nach seinem Herzen genannt. Daniel verbrachte dreimal am Tag Zeit mit ihm. Jakob rang eine Nacht mit ihm durch, körperlich. Noah bekommt so eine komplette Bauanleitung, wie man ein Schiff baut. Gott hat es ihm einfach offenbart im Gespräch. Ich finde es großartig. Gott wünscht sich nicht einfach nur ein blindes Abhängigkeitsverhältnis, sondern Gott, sein Herz pocht nach Beziehung und Freundschaft, nach Tiefgang. Er will dich mit einbeziehen in die Dinge, die ihn bewegen. Jakobus 5 steht, mit leidenschaftlichem Eifer sehnt sich der Geist Gottes nach unserem Geist. Mit leidenschaftlichem Eifer, das ist ein Verlangen, das nicht nur wir haben dürfen, sondern Gott sehnt sich danach, diese Herz-zu-Herz-Beziehung zu haben. Und das Interessante ist, und ich habe es vorhin angeschnitten, was bringt die Beziehung zwischen mir und Taya voran? Zeit zu zweit. Was bringt die reifere Beziehung zu Ines voran? Zeit zu zweit. Ich glaube, wenn wir Jesus näher kennenlernen wollen, dann müssen wir Zeit mit ihm verbringen. Und im Gottesdienst, wenn man schön angeleitet wird, im Lobpreis, da ist es einfach. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, was wir zu Hause machen, wenn wir alleine sind. Und wie kommunizieren wir mit Jesus? Es gibt so etwas ganz Neues, das nennt man Gebet. Schon mal gehört? Gebet. Und ich möchte ganz kurz einen Gedanken zu Gebet. Ich glaube, wir verwenden Gebet ganz oft irgendwie so als Mittel zum Zweck. Wir wollen immer, wir beten, um wohin zu kommen. Wir beten, weil wir etwas wollen. Aber wir müssen verstehen, Gebet ist kein Mittel zum Zweck, sondern Gebet ist das Ziel. Es geht nicht darum, mit Gebet unbedingt irgendwo hinzukommen, sondern es geht darum, Gemeinschaft mit Jesus zu verbringen. Und das sollte Gebet sein. Wir sollten ihn suchen, Zeit mit ihm verbringen, uns nach ihm ausstrecken, sein Angesicht suchen, nicht nur Dinge über ihn erfahren, sondern Dinge von ihm erfahren. Und ganz ehrlich, wie oft kommuniziere ich mit Gott, nur um irgendetwas zu bekommen? So die Fürbitteliste kurz durchrastern, Gott, bitte segne den Tag, bitte sei mit mir unterwegs und so. Aber wie krank wäre eine Freundschaft, wenn ich jedes Mal, wenn ich zu Peter gehe, immer nur was von ihm will? Und das einzige Mal, wenn ich mit ihm rede, dann fordere ich irgendetwas. Es wäre absolut, absolut ungesund, aber ich glaube, so oft sind wir so mit Gott unterwegs. Und Gott sehnt sich danach, Zeit mit uns zu verbringen und Herzensangelegenheiten von sich selbst mit dir zu teilen. Und das Krasse ist so, weil Gott setzt noch einen oben drauf. Gott setzt eigentlich immer noch einen oben drauf. Und so auch hier, wenn du Gott suchst, dann belohnt er dich. Dann belohnt er dich dafür. Müsste er nicht machen, aber macht er. Hebräer 11, Vers 6. Da heißt es, und ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnen wird, die ihn aufrichtig suchen. Ey, wenn du zu Gott kommen willst, glauben, dass es ihn gibt. Glaubt irgendjemand, dass es Gott gibt? Okay, erledigt. Dann wenden wir uns mal Punkt 2 zu. Und glauben, dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Und ich will ehrlich zu dir sein, Gott zu suchen, ich finde es nicht immer so einfach. Nein, ich sage, wie es ist, ich finde es schwer. Okay? Ich finde es schwer, Gott zu suchen. Ein Philosoph hat mal gesagt, dass er, wenn er tot ist, er Gott fragen wird, warum er so viel Anstrengung damit verbracht hat, sich vor den Menschen zu verstecken. Und dieser Mann hat es sarkastisch gemeint, aber im Endeffekt ist es biblisch, was er sagt. Gott versteckt sich manchmal vor Menschen. 5. Mose 32, da sagt Gott, ich will mein Angesicht vor ihnen verbergen. Micha 3, dann schreien sie zum Herrn, aber er antwortete ihnen nicht, sondern er verbirgt sein Angesicht vor ihnen zu jener Zeit, weil sie Böses getan haben. Es gibt Bibelstellen, da heißt es, dass Gott sich in Dunkelheit hüllt. Und es sind nicht nur eine. Und es ist nicht nur im Alten Testament so. Jesus spricht im Neuen Testament in Gleichnissen. Und das macht er nicht so als moderne Predigtillustration, dass die Leute richtig kapieren, was er damit sagen will, sondern, wisst ihr, warum Jesus in Gleichnissen spricht? In Markus 4 erklärt er es, und zwar redet er in Gleichnissen, dass sie sehen und doch nicht sehen. Er spricht in Gleichnissen, dass seine Zuhörer nicht wissen, was er meint. Das ist der Grund. Und ich glaube, der Grund ist der, dass in diesen Gleichnissen wahre Schätze drin verborgen sind, in dieser Botschaft. Und Jesus ist so unterwegs, diese Dinge, diese Geheimnisse, dass er seinen Bund kundtut, dass er seine Herzensangelegenheiten teilt. Das haut er nicht an die breite Masse raus. Das ist nicht für jeden. Diese Geheimnisse, die Dinge, die Gott wirklich umtreiben, die ruft er nicht von den Dächern. Keine Perlen vor die Säue oder wie auch immer du sagen möchtest. Sondern ich glaube, diese Herzensangelegenheiten sind für die, die mit Jesus unterwegs sind. Die mit ihm essen. Die ihn lieben. Die Zeit mit ihm verbringen. Und ich finde es schwierig, wenn man nochmal so den Bogen auf eine persönliche, auf eine natürliche Beziehung irgendwie legt. Wir müssen uns aufmachen, um Gott zu suchen. Und ich denke mir so, wenn ich Zeit mit Ines verbringen will, dann laufe ich nicht durch die Wohnung und sage, Ines, wo steckst du? Ich muss sie nicht suchen. Ich weiß ja, wo sie ist. Und wenn Ines irgendetwas zu mir sagt oder Chris irgendetwas zu mir sagt, dann muss ich danach nicht überlegen, kam der Gedanke jetzt von Chris? Kam der von mir? Ist es etwas aus mir selbst? War das vielleicht der Teufel, der mich ablenken will? Natürlich nicht, er hat es zu mir gesagt, er hat mir in die Augen geschaut. Aber ganz ehrlich, wenn Gott zu mir redet, dann läuft dieser Filter erstmal durch. Dann muss ich überlegen, okay, kam das jetzt von mir? War das ein Gedanke Gottes? Wisst ihr, wovon ich rede? Ich finde, Gott macht es uns nicht so einfach. Und Gott wird es uns auch nicht einfacher machen. Er hat, also einfacher als das Kreuz und den Weg frei zu machen und die Arme breit zu machen, einfacher geht es nicht. Aber ein bisschen was muss da, glaube ich, schon auch von uns kommen. Er verschleudert seine Weisheit, seine Pläne, seinen Bund nicht an denjenigen, der am wenigsten bietet. Gott verteilt seine Köder nicht billig an jeder Ecke, um die großen Massen von Leuten anzuziehen. Das macht er nicht. Gott sucht Hingabe und er sucht Commitment. Er sucht Menschen, die es ernst mit ihm meinen. Er sucht Menschen, die ihr Leben dafür verschreiben, ihn zu suchen und ihn nachzujagen und ihn kennenzulernen. Und dann steht da in der Bibel, Gott wird die belohnen, die ihn ernstlich suchen. Und ich habe mir die Frage gestellt, was ist der Lohn? Gott wird die belohnen, die ihn suchen, aber hier steht nicht, was der Lohn ist. Gott, wenn ich mich jetzt aufmache und dich so suche, was ist der Lohn? Und ein kleines Gedankenexperiment, okay? Stell dir vor, irgendein richtig reicher Mann kommt und er sagt zu dir, wenn du in der nächsten Woche innig Zeit mit Jesus verbringst, dann bekommst du 1 Million Euro für eine Woche. Wer sieht sich mehr Bibel lesen? Wer sieht sich intensiv fasten? 7 Tage fasten, kein Problem. Wem sein Gebetsleben würde anders aussehen als in der letzten Woche? Ihr braucht eure Hände nicht heben. Ihr braucht jedenfalls nicht heben. Der Punkt ist der, die Höhe des Lohnes entscheidet, wie sehr wir uns nach etwas ausstrecken, oder? Die Höhe des Lohns entscheidet. Nochmal ein Beispiel, weil den Punkt will ich heimfahren. Stell dir vor, in Durlach, da ist ein Krimineller unterwegs. Ein richtig übler Kerl. Ein unberechenbarer Mörder. Okay? Der schleicht durch die Straßen von Durlach. Und du weißt genau, er ist bewaffnet, er ist unberechenbar, er hat viele Leute auf dem Gewissen. Und es ist auf ihn ein Kopfgeld ausgeschrieben, wenn man ihn schafft festzunehmen und zur Polizei zu bringen, bekommt man 25 Euro. Wer ist dabei? Ey, 25 Euro. Damit konnte man sich vor ein paar Jahren noch 5 Döner kaufen. Das ist nicht zu unterschätzen. Wie sieht's aus? Ganz ehrlich, no way, auf gar keinen Fall, weil der Lohn deutlich zu niedrig ist. Aber jetzt stell dir vor, Kopfgeld 25 Millionen Euro. 25 Millionen. Benny, Chris, Joff, Ronny, wie wär's, wenn wir teilen und gemeinsam losziehen? Oder? Also der Lohn ist so hoch, dass ich bereit bin, dieses Risiko einzugehen. Oder? Und das, ihr Lieben, ist die Kraft der Belohnung. Die Höhe des Lohnes entscheidet, wie sehr wir uns nach etwas ausstrecken. Und der Herr wird die belohnen, die ihn aufrichtig suchen. Und ich erzähle dir gleich, was der Lohn ist. Okay, wollt ihr es wissen? Was ist der Lohn? Mit was wird Gott die belohnen, die ihn aufrichtig suchen? Aber ich muss dich warnen. Weil wenn ich es dir gleich sage, wird deine innere Reaktion, die hier keiner hört und keiner sieht, viel Aufschluss über deinen inneren Zustand geben. Okay? Seid ihr bereit? Wir finden die Antwort in 1. Mose 15, in dem Gespräch zwischen Gott und Abraham. Und Gott sagt zu ihm: Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Gott ist der Lohn. Gott ist der Lohn. In Jeremia 29 sagt er: Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Es ist Versprechen, wenn wir von ganzem Herzen nach ihm verlangen, dann werden wir ihn finden. Der Lohn dafür, Gott zu suchen und ihn zu finden, ist ihn zu gewinnen. Gott ist der Lohn. Was machen wir damit? Und ich stelle dir die Frage, ist der Lohn hoch genug für dich, um dich aufzumachen und ihn zu suchen? Ist der Lohn mehr wert als 25 Millionen Euro? Weil die Höhe des Lohnes entscheidet, wie sehr wir uns nach etwas ausstrecken. Und wenn du jetzt vielleicht enttäuscht bist, dann lass dir eine Sache gesagt sein. Gott ist so viel kostbarer als Edelsteine und Gold und teure Uhren und Immobilien und Aktien. Es ist kein Vergleich mit ihm möglich. Er ist so viel schöner, so viel größer, so viel herrlicher. Er mag so viel mehr zu tun, als wir uns erbitten oder erträumen können. Er ist der Gott, der das Universum mit seiner Handspanne bemessen hat, der die Wasser der Meere in seiner hohlen Hand bestimmt hat, der die Welt durch Worte aus seinem Mund erschaffen hat, der die Haare auf deinem Kopf und sogar auf deinem Rücken gezählt hat, der dich so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn ans Kreuz hat nageln lassen. Und Jesus ist der Gekreuzigte und der Auferstandene. Er ist der Sieger über Tod und Finsternis, der König der Könige und der Herr der Herrscharen. Und sein Name ist Jesus Christus. Und er ist der größte Schatz und der höchste Lohn. Jetzt wird der Moment, wo wir unserem König mal die Ehre geben können. Er ist der Lohn. Hey, und lass uns verstehen, was es bedeutet, wenn wir im Gebet vor ihm kommen und sagen, Gott, ich brauche Heilung. Dann sagt Gott, okay, aber weißt du, was viel besser ist, als Heilung zu bekommen? Du gewinnst mich selbst und ich bin der Heiler. Wenn du zu Gott kommst und sagst, Gott, ich brauche einen Ratschlag, dann sagt Gott, kein Problem, ich bin der Ratgeber, ich bin dein. Wenn du zu Gott kommst, sag Gott, ich brauche Frieden in meinem Herzen, sag Gott, kein Problem, ich bin der Friedefürst und ich bin dein. Wenn du am Boden zerstört bist, dann kommst du zu Gott und sagst, Gott, ich brauche Trost und Gott sagt, kein Problem, ich bin der Tröster und ich bin dein. Wenn du Schutz brauchst und einen Zufluchtsort, dann kommst du zu Gott und sagst, Gott, ich fühle mich so allein und Gott sagt, kein Problem. Ich werde mit dir sein bis ans Ende aller Tage. Ich lasse dich nicht allein. Wenn du Rettung brauchst, dann sagt Gott, kein Problem. Ich bin der Retter. Wisst ihr, Lieben, wenn wir nicht motiviert sind, Gott zu suchen, nach Hebräer 11 gibt es zwei Gründe dafür. Der erste ist, wir glauben nicht, dass er ist. Oder wir denken, der Lohn ist der Aufwand nicht wert. Ist dir der Lohn hoch genug? Und ich wünsche mir, dass wir heute Morgen unsere Herzen neu kalibrieren. Dass wir die Gegenwart Gottes suchen, ihn suchen mit allem, was wir sind. Dass wir uns neu in ihn verlieben. Die Liebe zu Jesus ist das Entscheidende. Daraus fließt alles. Was wir für Gott tun, muss aus der Liebe, aus der Beziehung zu ihm fließen. Und weißt du, vielleicht arbeitest du viel für Gott, vielleicht bist du aktiv und du dienst Gott und den Menschen. Und ich will uns einfach die Frage stellen und ich stelle sie genauso mir. Wie sieht meine Beziehung zu ihm aus? Suche ich ihn aufrichtig? Auch wenn keiner hinguckt? Am Ende des Neuen Testamentes, nachdem Jesus der Evangelien. Nachdem Jesus gekreuzigt, gestorben und auch verstanden ist, hat er sich seinen Jüngern wieder gezeigt und dann war er so ein bisschen mit ihnen unterwegs und dann sagt er zu Petrus, er stellt ihm die Frage, liebst du mich? Dann weide meine Lämmer. Und er stellt ein zweites Mal die Frage, Petrus, liebst du mich? Dann hüte meine Schafe. Und dann stellt er sogar das dritte Mal die Frage, Petrus, liebst du mich? Und Jesus sagt wieder, dann weide meine Lämmer. Schau, was Jesus nicht gesagt hat. Liebst du meine Schafe? Hat er nicht gefragt. Er hat gefragt, liebst du mich? Weil die Liebe zu den Schafen aus der Liebe zu den Hirten resultiert. Weil die Liebe zu Menschen aus der Liebe zu Jesus fließt. Weil die Arbeit für Gott aus der Beziehung zu Gott fließen muss. Die Quelle und das Ziel ist Jesus allein. Und ihr Lieben, ich wünsche mir so sehr, ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, die mit Jesus richtig durchdreht. Dass wir eine Gemeinde sind, die Verlangen nach ihm hat, die über beide Ohren in Jesus verliebt ist. Und ich habe die Schnauze voll von irgendwie ein bisschen Gottesdienst spielen, ein bisschen Alibi-Bibel lesen, kraftloses Christentum. Ich wünsche mir, dass wir den Heiligen Geist erleben. Dass wir nicht nur seine Wohltaten suchen und ein bisschen Segen und ein bisschen ein gutes Gefühl, sondern dass wir uns aufmachen und sein Angesicht suchen. Dass wir Zeit mit ihm verbringen und dass wir eine Gemeinde sind, die Jesus kennt. Cool. Wir reden in der Gemeindeleitung ja auch über, wir haben da letztes oder vorletztes Jahr angefangen, so über Vision, wo will die Gemeinde hin und so. Ich habe das nicht abgesprochen mit den Ältesten, aber wisst ihr, was meine Vision ist? Lasst uns eine Gemeinde sein, die Gott kennt. Lasst uns eine Gemeinde sein, die nicht nur Dinge über ihn weiß, sondern die Gott kennt. Die einen Hunger nach seiner Gegenwart hat und ihn sucht, weil der Lohn es so sehr wert ist. Als Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat waren, dann haben die Leute, die sie verhört haben, über sie gesagt so, hey, wie können die so reden? Wo kommt diese Weisheit her? Das sind doch einfache Leute, das sind doch nur Laien. Und dann steht ein Satz drin und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Ich wünsche mir, dass wir so unterwegs sind. Wir sind vielleicht nicht die Klügsten. Wir sind vielleicht nicht die Stärksten. Wir sind vielleicht nicht die Gebildetsten. Wir sind vielleicht ein Haufen, der sich in einem Verein niemals sonst treffen würde. Aber die Leute können erkennen, dass wir mit Jesus unterwegs sind. Dass wir Hunger nach ihm haben, dass wir mehr erleben wollen. Und ich möchte uns die Frage stellen, wollen wir gerade so nah an Jesus dran, dass es irgendwie so für den Himmel reicht und wir immer mit einem guten Gefühl nach Hause gehen? Oder wollen wir so nah an ihn dran, dass wir eine Herz-zu-Herz-Beziehung mit ihm führen und der Allmächtige dich Freund nennt? Hey, und die Botschaft heute Morgen ist einfach. Ich glaube, Gott ruft uns in Beziehung. Gott ruft uns in Beziehung, in seine Gegenwart.